Können wir am Blick in den Spiegel abschätzen, wie groß unser Risiko für bestimmte Krebsarten ist? Diese Frage wollen wir heute beantworten. Außerdem stecken wir bereits mitten im nächsten gewaltigen Sprung der künstlichen Intelligenz. Und was werden wir alle davon haben? Dann fragen wir, wozu momentan gentechnisch veränderte Pflanzen vor allem gezüchtet werden. Ist es mehr Ertrag oder geht es eher um veränderte Klimabedingungen? Und dann wollen wir noch wissen, was ist gefährlicher, Corona oder Grippe? Diese Themen und mehr, Stefan Geier ist am Mikrofon. Zu viel Fett am Bauch ist nicht gut und es kann sogar gefährlich werden. Und da ist vor allem das Fett im Bauch im Fokus der Forschung. Das sieht man eben gar nicht unbedingt, das sogenannte viszerale Fett. Das umhüllt die Organe und unser Verdauungssystem. Und warum ist gerade das besonders gefährlich? Naja, es produziert Hormone und Substanzen, die Entzündungen fördern oder die das Immunsystem schwächen. Und das alles kann das Krebsrisiko erhöhen. Ein Team der Universität Regensburg wollte jetzt wissen, wie gut taugt allein der Blick auf die Taille als Hinweis für zu viel von diesem viszeralen Fett? Und kann man damit vielleicht sogar das Krebsrisiko abschätzen? Meine Kollegin Anna Tratter hat sich die Ergebnisse genau angeschaut. Anna, das heißt, die Taille wäre dann eine Art genauer Anzeiger für dieses Fett im Bauchraum?
Ganz genau. Denn in ganz vielen Untersuchungen wurde früher nur der BMI, also der Body Mass Index, hinzugezogen. Aber der berücksichtigt ja nur das Gesamtgewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Also das heißt, eine Person, die sportlich ist und sehr viel Muskelmasse hat, könnte dann den gleichen BMI haben wie eine etwas übergewichtige Person.
Obwohl sie scheint übergewichtig, obwohl sie eigentlich gar nicht...
Genau, und der lebt sicher wesentlich gesünder. Deswegen ist der BMI auch kein so guter Indikator dafür, die Taille dafür umso besser, denn sie kann auch ein Hinweis sein auf zum Beispiel Insulinresistenz, also dass der Körper resistent auf Insulin reagiert. Mhm. Und ist das der Fall, verändert sich der Taillenumfang. Und bei einer Insulinresistenz ist es so, dass ebenfalls Hormone beeinflusst werden können, die dann hormonabhängige Krebsarten, beispielsweise Brustkrebs oder Prostatakrebs, begünstigen.
Okay, also eine lange Kette an Sachen, die problematisch sind. Also das Bauchfett als Ausgangspunkt ist problematisch, dieses viszerale Fett. Und der Taillenumfang zeigt an, wo das liegt. Und jetzt in der neuen Studie hat man mal geschaut, hast du mir erzählt, reicht wirklich dieser Blick auf die Taille schon aus, um das Krebsrisiko einzuschätzen?
Nein, es wurden auch andere Faktoren berücksichtigt, zum Beispiel Bewegungsmangel. Denn Bewegung kann ja dazu führen, dass man das Bauchfett reduziert. Und bei dieser Studie aus Regensburg, die ganz neu ist, wurde geguckt, wie viel macht denn jetzt wirklich der Taillenumfang aus und wie viel macht Bewegungsmangel aus. Und da wurden über 300.000 Menschen über 11 Jahre lang begleitet.
Und was ist dann rausgekommen?
Rauskam, dass das Einhalten von nur einer Empfehlung, also die Empfehlung wäre schmale Taille oder aber genügend Bewegung, nicht ausreicht. Mhm. Nur die Kombination senkt das Risiko für Krebs.
Aber dann ist ja die Anleitung klar. Ich brauche wenig Bauchfett und genügend Bewegung. Woher weiß ich denn genau, wie viel Bauchfett ich habe?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es die sogenannte Waist-to-Hip-Ratio. Und da misst man den Umfang der Taille und den Umfang der Hüfte. Und dann teilt man den Taillenumfang durch den Hüftumfang.
Und dann kommt wieder eine Zahl raus.
Ja, genau. Bei Männern wäre das dann so ein Wert von 0,9. Wenn der überschritten ist, würde man von einem erhöhten Wert sprechen. Bei Frauen ist es ein Wert von 0,85. Mhm. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man zum Arzt oder zur Ärztin geht und eine Körperfettmessung durchführt. Es gibt nämlich spezielle Körperfettwagen, die den Fettanteil des Körpers messen können. Und da kann man auch speziell das viszerale Fett, also das besonders gefährliche Fett, extra ausmessen lassen. Und zuletzt wäre auch noch eine Möglichkeit, die aber wirklich nur bei medizinischen Bedenken nötig ist, ein CT oder MRT durchführen zu lassen.
Zum Schluss, Anna, wollen wir natürlich deine Empfehlung. Also wie können wir uns so verhalten, was können wir tun, um dieses gefährliche Bauchfett, das wir nicht unbedingt immer von außen sehen, um das zu reduzieren?
Ja, also ich würde da vor allem 4 Punkte mitgeben wollen. Zum einen Ernährung, das können sich die meisten wahrscheinlich denken. Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse, Vollkornprodukte und gesunden Fetten ist von Vorteil. Also Zucker und andere raffinierte Kohlenhydrate sollten reduziert werden. Dann zweitens Bewegung, das sagt ja auch schon die Studie. Vor allem Ausdauertraining wie Laufen oder Schwimmen, Radfahren sind da besonders gut geeignet. Auch Krafttraining kann helfen, weil das halt den Stoffwechsel anregt. Aber ganz im Allgemeinen Bewegung ist top. Stressmanagement ist auch so ein Punkt, den vielleicht viele unterschätzen. Denn chronischer Stress kann auch zu Bauchfett führen. Also vielleicht mal eine neue Methode ausprobieren, Yoga, Atemübungen oder Meditation. Vielleicht kann das beim Entspannen helfen. Und der letzte Punkt führt eigentlich da direkt hin, genügend Schlaf. Das klingt vielleicht banal, aber unser Schlaf ist wichtig, denn der reguliert auch Hormone und die wiederum regulieren den Appetit und die Fettverteilung wird beeinflusst.
Also wir lernen, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss aber ein paar Punkte beachten. Bewegung, Ernährung, Schlaf, wenig Stress. Vielen Dank, Anna Tratter.
Sehr gerne.
Und in unserem Podcast Wissenschaft schnell erzählt, da steigen wir in der aktuellen Folge noch ein bisschen tiefer ein in dieses Thema. Wissenschaft schnell erzählt finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Da werden inzwischen verschiedene Arten weltweit angebaut. Jedes Jahr veröffentlicht das Schweizer Umweltbundesamt eine Liste, die zeigt, was sind denn die Trends? Also was passiert in den Züchtungsprojekten mit neuer Gentechnik? Neu heißt die, weil dabei inzwischen meistens die sogenannte Genschere eingesetzt wird, auch CRISPR-Cas genannt. Renate L. hat sich diese Liste mal genau angeschaut und sie zeigt, dass sich die Ziele solcher Züchtungen inzwischen verändern.
Wer sich die Liste anschaut, die Eva Gelinski im Auftrag des Schweizer Bundesamts für Umwelt zusammengestellt hat, liest sehr häufig Soja oder Mais. Sie stellen mehr als die Hälfte der 25 Pflanzen, die schon angebaut werden oder kurz davor sind. Und 45% der viel größeren Zahl von Projekten, bei denen der Anbau in naher Zukunft wahrscheinlich ist. Der wesentliche Grund dafür ist die Machbarkeit, sagt die freiberufliche Agrarwissenschaftlerin.
Soja und Mais sind Kulturen, die schon längere Zeit intensiv züchterisch bearbeitet werden. Da hat man mehr Hintergrundwissen, auch was die Genomik und so weiter angeht.
Die man gut kennen muss, um die sogenannte Genschere CRISPR-Cas richtig anzusetzen. Das am häufigsten genutzte Werkzeug der neuen Gentechnik. Meist werden damit Gene stillgelegt, um bestimmte Stoffwechselwege zu blockieren. Damit zum Beispiel ein bestimmtes Protein nicht hergestellt wird. Der zweite Grund für die vielen Soja- und Maisprojekte ist der erhoffte Markterfolg mit daraus hergestelltem Tierfutter.
Benson Hill, das ist so eines dieser Start-up-Unternehmen in den USA, die hatten sehr stark auf diesen Markt für Fleischersatzprodukte gesetzt und haben dann aber gemerkt, da tut sich zu wenig und die mussten jetzt, auch weil sie in finanzielle Schwierigkeiten kamen, umstellen und die machen jetzt auch wieder rein Soja für den Tierfutterbereich.
Wenn man sich anschaut, welche Ziele die Züchtungsprojekte mit neuer Gentechnik verfolgen, dann stehen ganz oben hoher Ertrag und veränderte Inhaltsstoffe. Mehr Öl in Sojabohnen, mehr Protein in Maiskörnern. Das heißt, das Tierfutter soll gehaltvoller werden. An dritter Stelle aber dann Herbizidtoleranz. Auf solche Pflanzen kann man großzügig Unkrautvernichtungsmittel wie Glyphosat sprühen, ohne dass es ihnen schadet. Inzwischen sind sie gleich gegen mehrere solche Mittel resistent und das macht sie attraktiv für den industrialisierten Anbau in den USA und Südamerika. Mit fortschreitendem Klimawandel könnte dort zwar auch der Bedarf an trockenheitstoleranten Sorten steigen, aber Pflanzen regeln ihren Wasserhaushalt mit mehreren Genen.
Das ist mit CRISPR schwer entwickelbar. Vielleicht in Zukunft wird man sehen, aber vorläufig ist damit nicht zu rechnen. Und das sagen viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon seit Jahren, dass die Versprechen in dieser Hinsicht deutlich überzogen sind.
Deshalb gibt es weltweit nicht viele Projekte, die an solchen Pflanzen arbeiten. Auch die Widerstandsfähigkeit gegen manche Schädlinge oder Krankheiten ist schwierig zu bewerkstelligen. Man sollte sich ohnehin nicht auf neue Sorten allein verlassen, um trotz solcher Bedrohungen gute Ernten einzufahren, sagt der Agrarwissenschaftler Martin Keim. Er leitet das Zentrum für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn.
Wir brauchen neben verbesserten Sorten unterschiedlicher Art auch vielfältige Fruchtfolgen. Wir brauchen natürlich agronomische Maßnahmen wie konservierende Bodenbearbeitung, Humusaufbau. Und das erfordert auch bessere Beratung, besseres Training, bessere Ausbildung und kein Baustein kann einen anderen ersetzen.
Das gilt in Industrieländern ebenso wie in Entwicklungsländern, aber
wir dürfen nicht vergessen, dass ein Großteil der Armutsbevölkerung weltweit vom Kleinbauernsektor abhängig ist.
Kleinbauern, die Hirse, Kuhbohnen oder Maniok anbauen, sie sind kein attraktiver Markt für große Agrarfirmen. Am Ende entscheiden Markt und Machbarkeit darüber, ob eine Sorte in den Anbau kommt, die mit neuer Gentechnik gezüchtet wurde. Deshalb wird viel an Soja- und Maissorten für die industrialisierte Landwirtschaft gearbeitet und nur wenig an Pflanzen, die die Ernährung im globalen Süden sichern könnten.
Es ist ein ständiger Kampf. Die Frage, welches Unternehmen hat die beste künstliche Intelligenz und welches Land ist bei der KI vorne? Vor allem China und die USA stehen da in Konkurrenz. Europa versucht mitzuhalten. Jetzt hat US-Präsident Donald Trump aber ein Megaprojekt angekündigt, zusammen mit den großen Tech-Firmen der USA.
Together these world-leading technology giants are announcing the formation of Stargate. A new American company that will invest $500 billion at least in AI infrastructure in the United States.
500 Milliarden Dollar für die KI-Infrastruktur in den USA. Was können wir davon erwarten? Was heißt das auch für den gigantischen Energiehunger von künstlicher Intelligenz? Und ist Europa damit eigentlich schon abgehängt? Das alles kann ich Fritz Espenlaub fragen, Technikjournalist und Host des KI-Podcasts der ARD. Fritz, KI-Infrastruktur, warum brauche ich dafür 500 Milliarden?
Was sich dahinter verbirgt, ist ein Konsortium aus drei Firmen, aus OpenAI, die Firma, die hinter ChatGPT steckt, die man kennt. Oracle ist eine große Softwarefirma aus den USA und SoftBank ist eine japanische Bank, die sich auch sehr stark auf Software und auf KI fokussiert hat. Die planen bis zu 20 neue KI-Rechenzentren in den USA. 10 davon sind auch schon im Bau befindlich und wollen dafür in den nächsten 4 Jahren 500 Milliarden Dollar investieren, Investoren finden, die das mit ihnen gemeinsam machen. Für 100 Milliarden haben sie angeblich die Finanzierung auch schon gesichert. Und was sich dahinter verbirgt, es ist vielleicht das größte KI-Infrastrukturprojekt, das wir bisher gesehen haben. Und es geht laut Sam Altman, dem Chef von OpenAI, darum, so die nächste Generation der KI zu bauen.
Diese KI-Rechenzentren, die sollen von privaten Unternehmen gebaut werden. Jetzt hat aber Donald Trump nicht nur gesagt 500 Milliarden für die KI und die Infrastruktur, sondern auch seine Regierung wird natürlich für billige Energie für diese Rechenzentren sorgen oder wie er es ausdrückt.
We will drill, baby, drill.
Drill, baby, drill, also Öl fördern, was das Zeug hält. Was steckt da dahinter?
Ja, da sehen wir, dass Trump einen Begriff wieder so ein bisschen auspackt, der in seiner ersten Amtszeit schon eine Rolle gespielt hat, aber jetzt viel, viel stärker betont wird, nämlich den Begriff der Energiedominanz. Also das ist so ein bisschen eine Art neue Doktrin, kann man fast sagen, der US-Regierung. Und zwar maximale Energieproduktion um jeden Preis, nicht nur um die Energiekosten im Land selbst niedriger zu halten und damit die Wirtschaft anzukurbeln, nicht nur um natürlich damit auch die KI-Branche zu verstärken, sondern auch einfach als geopolitisches Machtinstrument. Und ganz klar eben auch mit dem Ansinnen, KI wird so ein wichtiges Ding werden die nächsten Jahrzehnte und Jahre. KI braucht viel Strom. Wir wollen die Nummer 1 KI-Macht werden weltweit. Und das bedeutet für Trump und für seine Regierung eigentlich auch fast Hand in Hand gehend auch die Nummer 1 Energiemacht zu sein.
Wir reden jetzt nur über die USA und China, die große Battle um die Vormacht bei der künstlichen Intelligenz. Und wir in Europa, schauen wir nur zu?
Ja, wir gucken ein bisschen zu, muss man leider sagen. Also es gibt bisher keine vergleichbaren Großprojekte in Europa. Wir haben natürlich schon durchaus zum Beispiel an den Universitäten eine Infrastruktur mit Supercomputern, mit entsprechender Rechnerinfrastruktur, die aber noch nicht auf dieser Größenordnung ist, wie jetzt anderswo geplant wird. Wir haben eine Firma Mistral aus Frankreich, die so ein bisschen mithalten kann mit den amerikanischen und chinesischen Playern, aber das war es dann eigentlich auch schon wieder. Und die Frage wird wahrscheinlich sein, braucht die EU eine eigene Energiedominanzstrategie, um mal diesen Begriff von Trump zu leihen, also zumindest was KI angeht. Wenn das nicht passiert, droht wahrscheinlich schon so ein bisschen die Abhängigkeit auf mittlere Sicht von eben US-Infrastruktur und US-KI-Dominanz.
Und wenn Sie da noch genauer hinschauen wollen, alles zum Thema künstliche Intelligenz gibt es jede Woche im KI-Podcast hier auf BR24 und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für diese Einordnungen, Fritz Espenlaub.
Ja, gerne. Jederzeit wieder gern.
Das ist der BR24-Podcast aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Was macht uns Menschen eigentlich so besonders? Also was unterscheidet uns grundsätzlich von anderen Tieren? Forschende versuchen das seit langem genau zu definieren. Lange hat es zum Beispiel geheißen, naja, nur Menschen bauen sich Werkzeuge. Stimmt aber nicht. Das tun im Prinzip viele Tiere. Dann hat man gesagt, nur Menschen benutzen Sprache. Aber auch das ist widerlegt worden, mit den Walgesängen zum Beispiel oder spezifischen Warnrufen von Affen. Und dann gab es das Argument, naja, nur Menschen können sich in andere hineinversetzen. Das hat sich lange gehalten, aber auch dieses Argument wackelt jetzt. Denn unsere nächsten Verwandten im Tierreich, die Bonobos, können offenbar auch das. Jenny von Sperber über ein ganz besonderes Experiment.
Das Experiment mit den drei Bonobo-Affen war so aufgebaut. Der Biologe Luke Townrow von der Johns Hopkins Universität saß einem der Affen an einem Tisch gegenüber. Ein anderer Forscher hatte von der Seite drei umgekehrte Becher auf den Tisch gestellt und dann unter einem davon eine Traube versteckt. Bonobos lieben Trauben.
Wenn die Traube versteckt war, dann war es meine Aufgabe zu zeigen, unter welchem Becher sie lag. Nur dann hat der Bonobo die Traube zum Fressen gekriegt. Das habe ich in manchen Fällen zugeschaut, während die Traube unter einen Becher gelegt wurde. Und in anderen Fällen wurde mir ein Sichtschutz vorgeschoben, sodass ich offensichtlich nicht sehen konnte, unter welchen Becher die Traube gelegt wurde. Sobald die Traube versteckt war und der Sichtschutz wieder weg, habe ich die drei Becher angeschaut und gesagt, wo kann denn nur die Traube sein?
Where's the grape? Die Forscher wollten jetzt wissen, ob sich der Bonobo in den beiden unterschiedlichen Fällen anders verhalten würde. Je nachdem, ob Forscher Luke Bescheid wusste, wo die Traube lag, oder ob er es nicht wusste. Denn das wäre ein Zeichen dafür, dass sich der Bonobo in den Wissensstand seines Gegenübers hineinversetzen könnte.
Where's the grape?
Und tatsächlich, wenn Luke ahnungslos war, haben alle drei Bonobos in diesem Experiment auf den Becher mit der Traube drunter gezeigt. Schneller und häufiger, als wenn Luke beim Verstecken zugeschaut hatte. Theory of Mind nennen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das. Menschenkinder lernen das ungefähr im Alter von 3 bis 4 Jahren.
Wandfarbe, Zahnpasta, Papier. Wenn ein Produkt besonders weiß sein soll, dann verwendet die Industrie einen Trick. Titanoxid, das ist eine strahlend weiße Substanz, ganz winzige Teilchen, die dann den Produkten beigemischt werden. Seit langem zweifeln viele Experten, ob das so gesund ist. Der Verdacht ist nämlich, der Stoff könnte Krebs auslösen. Deswegen beschäftigt sich zurzeit auch der Europäische Gerichtshof mit diesem Problem. Helmut Nordwig hat nachgefragt.
Stuttgart, in einem Labor des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. Benjamin Vried experimentiert mit einem weißen Pulver, das alltäglich ist.
Titandioxid, das ist ein ganz einfacher Stoff, der ist in Wandfarbe drin und macht die weiß, ist in Zahnpasta drin und macht die weiß und ist auch gesundheitlich unbedenklich.
Wirklich? Wenn Teilchen so klein sind, können sie wie Feinstaub in die tiefsten Lungenbereiche gelangen, dort Entzündungen und Krebs hervorrufen. Viele Studien haben das für Titandioxid in Tierversuchen gezeigt und das Komitee für Risikobewertung bei der Europäischen Chemikalienbehörde hielt diese Untersuchungen im Jahr 2017 für stichhaltig.
Auf der Basis der Evidenz, die wir in dieser Stellungnahme vorlegen, kommt das Komitee zu dem Schluss, dass Titandioxid als krebserregend einzustufen ist.
Und zwar dann, wenn es eingeatmet wird. Bei Wandfarbe ist das aber nicht der Fall. Genauso wenig bei einigen anderen Anwendungen, heißt es in einer Stellungnahme des Bundesinstituts für Risikobewertung zu Titandioxid.
Es wird für Dekore auf Papier und Porzellan sowie für die Pigmentierung von Textilien und Leder eingesetzt. In Kunststoffen wird es zur Beschichtung, Einfärbung oder als Stabilisator, Schutz vor ultravioletter Strahlung, verwendet. Weitere Beispiele für Titandioxid enthaltende Materialien sind Keramiken und Glaswaren. Charakteristisch für diese Materialanwendungen ist, dass das Titandioxid in eine feste Matrix eingebunden und eine Freisetzung dadurch begrenzt ist.
Eine Krebsgefahr besteht bei solchen Anwendungen also nicht. Für sie ist Titandioxid erlaubt, genau wie bei Zahnpasta, Kosmetika und Sonnencremes, die wir ja nicht einatmen. Hier haben die meisten Hersteller aber inzwischen freiwillig auf den Inhaltsstoff verzichtet. Das Bundesinstitut kommt zu dem Schluss:
Es gibt aktuell keine Hinweise, dass bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der Einsatz von Titandioxid in kosmetischen Mitteln für Verbraucherinnen und Verbraucher gesundheitsschädlich ist.
Wer sicher gehen will, dass Zahnpasta oder Sonnencreme den Stoff nicht enthalten, muss auf die Inhaltsdeklaration achten. Er verbirgt sich manchmal hinter dem Kürzel CI77891 oder der Bezeichnung Pigment White 6. Verboten ist er in Sonnenschutz zum Aufsprühen, denn da besteht die Gefahr, dass kleinste Tröpfchen eingeatmet werden. Und auch in Lebensmitteln ist Titandioxid nicht erlaubt.
Zurzeit kann man ja froh sein, wenn man einigermaßen gesund durch die Winterzeit kommt. Viele Menschen sind krank, vor allem die Grippe, die Influenza. Und auch wenn es jetzt schon 5 Jahre her ist, dass die Pandemie begonnen hat, auch Corona-Infektionen sind verbreitet. Und das Virus, das bleibt immer noch gefährlich. Das zeigt eine aktuelle Studie aus Dänemark. Oliver Buschek.
Corona richtet immer noch deutlich mehr Schaden an als die Grippe. Das ist das Fazit der Untersuchung, für die das dänische Forschungsteam Daten aus den Jahren 2022 bis 2024 analysiert hat. Dabei zeigte sich, Corona führte in diesem Zeitraum zu deutlich mehr Krankenhausaufnahmen, zu mehr schweren Krankheitsverläufen und zu mehr Todesfällen als Influenza, also die Grippe. Das gilt zunächst in absoluten Zahlen. Im Auswertungszeitraum kamen in Dänemark über 24.000 Menschen mit Covid-19 ins Krankenhaus. Mit Influenza waren es nur etwa ein Drittel davon. Darüber hinaus ist aber auch die relative Gefahr größer. Für an Covid-19 Erkrankte war das Risiko, stationäre Behandlung im Krankenhaus zu benötigen oder gar zu sterben, mehr als doppelt so hoch wie im Fall von Influenza. Ob die mit Covid-19 verbundenen Risiken mit den Jahren zurückgehen, ob sich also Grippe und Corona einander annähern, ist offen. Aus den Daten der dänischen Forschungsgruppe lässt sich dazu kein Trend ablesen.
Also, wenn man sich krank fühlt, am besten testen. Und inzwischen gibt es ja überall Kombinationstests. Da kann man dann gleichzeitig auf Corona, Influenza und sogar noch andere Infektionskrankheiten testen. So viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Nochmal der Tipp: Für laufend vertiefte Themen aus der Wissenschaft empfehlen wir den Podcast IQ Wissenschaft und Forschung. Und wenn man mal wenig Zeit hat, mehrmals die Woche den Podcast Wissenschaft schnell erzählt. Beide gibt es genauso wie diesen Podcast in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Im Studio heute war Stefan Geier.